Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Deutsche Bank. Erstmals seit Jahren hat sie wieder einen Gewinn gemacht im vergangenen Jahr. Und das ist Anlass für die Bank, ihrem Spitzenpersonal Boni zu zahlen, die dreimal so hoch sind wie der Gewinn. Der Analyst Dieter Hein rechnet vor, dass die Bank überhaupt nie in die Verlustzone gerutscht wäre, wenn ihr die Spitzenkräfte nicht so lieb und teuer wären.
Die Mitarbeiter, und auch speziell die Investmentbanker, plünderten seit Jahrzehnten die Bank aus, was auch auf die Substanz geht. Denn wenn man bei einem Milliardenverlust über 10 Jahre eben diese Boni nicht gezahlt hätte, dann hätte die Bank keinen Verlust über den Zeitraum ausgewiesen, sondern einen Gewinn. Und so sollte es eigentlich auch sein.
Dieter Hein vom Analysehaus Fair Research. Zum bemerkenswerten Umgang bei der Deutschen Bank mit den Sonderzahlungen gleich mehr. Zum Start der Sendung aber zur großen Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse, bei denen Boni keine Rolle spielen, zum Arbeitsmarkt nach einem Jahr Corona-Pandemie. Ohne das Instrument Kurzarbeit sehe die Bilanz, die heute gezogen wurde, wohl deutlich trüber aus. Volker Fintamer berichtet.
Dass es trotz des anhaltenden Lockdowns und der zuletzt auch wieder gestiegenen Arbeitslosigkeit zu keiner wirklichen Entlassungswelle in Deutschland gekommen ist, bezeichnet Arbeitsminister Hubertus Heil als einen großen Erfolg.
Die Pandemie hat den deutschen Arbeitsmarkt erschüttert, aber das große Beben ist ausgeblieben,
sagt der Arbeitsminister, und das betont auch Detlef Scheele, der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit. Der maßgebliche Grund für die nach wie vor nicht dramatischen Arbeitslosenzahlen trotz der Pandemie ist die Kurzarbeit, die sich im vergangenen Jahr als ein enormer Puffer erwiesen hat, mit in der Spitze bis zu 6 Millionen Arbeitnehmern in Kurzarbeit im vergangenen April, was allerdings auch nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand zu stemmen war, wie Heil erläuterte.
Wir haben im vergangenen Jahr rund 22 Milliarden Euro für Kurzarbeit aufgewendet. Aber ich will deutlich sagen, dass die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit wirtschaftlich und sozial und auch für die Haushalte des Bundes und der Bundesagentur um ein Vielfaches teurer werden. Also Kurzarbeit ist auch gut investiertes Geld in solchen Zeiten, um Brücken zu bauen über dieses tiefe wirtschaftliche Tal.
Die Kurzarbeit spielt aber auch weiterhin eine große Rolle, zumal die Zahlen wieder zunehmen. Detlef Scheele rechnet angesichts des anhaltenden Lockdowns mit bis zu 2,6 Millionen Beschäftigten in Kurzarbeit für diesen Monat. Aber für den BA-Chef hat der aktuell anhaltende Lockdown auch eine andere Qualität als der erste.
Anders als beim ersten Lockdown über den April und Mai ist der jetzige aber anders zu beurteilen, denn das verarbeitende Gewerbe ist faktisch nicht betroffen. Internationale Lieferketten funktionieren und die Grenzen sind zwar auch teilweise geschlossen, aber gar nicht so wie beim letzten Mal.
Dennoch bleibt die Kurzarbeit das wichtigste Instrument und wurde bereits bis zum Ende des Jahres verlängert. Und Hubertus Heil kündigte heute auch die Verlängerung des vereinfachten Zugangs zum Kurzarbeitergeld bis zum 30. Juni an. Diese Regelung wäre bislang Ende März ausgelaufen. Um Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit anmelden zu können, müssen in den Unternehmen mindestens 10% der Beschäftigten von einem Arbeitsausfall von mehr als 10% betroffen sein. Weiterhin plant der Arbeitsminister, die Ausbildungsprämie in der Corona-Pandemie auf bis zu 6.000 Euro zu verdoppeln und auch große Betriebe künftig einzubeziehen.
Und das Jahr 2021 muss trotz der Krise das Jahr der Ausbildung werden. Die Azubis von heute, das sind die Fachkräfte von morgen. Jetzt nicht auszubilden der Krise und anschließend über Fachkräftemangel klagen zu müssen, wäre wirtschaftlich keine gute Idee.
Deshalb soll bereits in der kommenden Woche der Schutzschirm für Ausbildung für das kommende Ausbildungsjahr im Kabinett verlängert und angepasst werden. Die Vorschläge sehen vor, dass Betriebe einen Zuschuss von 4.000 Euro pro Ausbildungsvertrag erhalten, wenn sie trotz der Krise im kommenden Ausbildungsjahr keine Lehrstellen abbauen. Und für solche Unternehmen, die mehr Auszubildende als im Durchschnitt der vorangegangenen 3 Jahre einstellen, soll der Zuschuss auf 6.000 Euro erhöht werden.
Volker Findhammer war das. Hilfen, um Beschäftigte zu halten, das ist die eine wesentliche Säule der Maßnahmen, um die ökonomischen Pandemiefolgen einzudämmen. Hilfen für betroffene Unternehmen, für Gewerbetreibende, auch für Selbstständige, das ist die andere Säule. Rund eine Woche lang aber mussten Unternehmen auf wichtige Corona-Hilfen vom Staat verzichten, die ja zuvor auch nur schleppend angelaufen waren. Den Grund hatte das Wirtschaftsministerium am vergangenen Freitag auf einer Internetseite veröffentlicht, es gebe Betrugsverdacht. Alle Abschlagszahlungen, alle Vorschüsse auf die tatsächlichen Hilfen wurden sofort gestoppt und die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Jetzt nach einer Woche soll das Geld wieder fließen. Theo Gerst dazu.
Knapp eine Woche war der Geldhahn zu, seit heute aber fließen die Abschlagszahlungen bei den Corona-Hilfen wieder. Und das in vollem Umfang, wie das Wirtschaftsministerium in einer Mitteilung betont. Die ist nur etwas länger als die verschämte Mitteilung, die vergangenen Freitag spät nachmittags auf der Webseite platziert worden war, über die die Corona-Hilfen online zu beantragen sind. Betrüger hatten das System geknackt. Hilfen im Namen real existierender Firmen beantragt, die Zahlungen dann aber auf eigene Konten gelenkt. Über die Höhe des Schadens gibt es bis heute keine Angaben, aber der Reputationsschaden für die Regierung ist groß. Und so soll das Antragssystem vor Betrügern jetzt noch besser geschützt werden, versichert Beate Baron, Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.
Es geht jetzt eben darum, auch nochmal schneller rauszufiltern, wenn da Unregelmäßigkeiten auftauchen. Auch da kann ich jetzt natürlich über einzelne Muster keine Auskunft geben, denn wir wollen ja hier nicht dazu einladen, diese zu erkennen. Und natürlich ist für uns auch nochmal Thema der stärkere automatische Abgleich mit Daten der Finanzämter. Da sind wir im Austausch mit dem Finanzministerium.
Diese Aussage ist erklärungsbedürftig, denn genau beim Datenaustausch haperte es bisher und das könnte zumindest mit dazu beigetragen haben, dass Corona-Hilfen überhaupt erschlichen werden konnten. Denn die Unternehmen können alle größeren Hilfszahlungen nicht selbst beantragen, das geht nur über beratende Dritte, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte. Die müssen sich zunächst registrieren lassen für das Antragsverfahren. Ihre Daten werden mit dem Berufsregister abgeglichen. Danach bekommen sie per Post einen PIN-Code zugeschickt. Erst mit dem ist der Weg frei, um Förderbeträge zu beantragen. Vor allem das Finanzministerium war hier lange der Meinung, damit sei das System sicher. Im Wirtschaftsministerium drängte man hingegen darauf, zusätzlich noch einen Datenabgleich zu installieren. IBAN-Nummer, Umsatzsteuer und Steuer-ID des Unternehmens, für das ein prüfender Dritter Hilfen beantragte, wären so mit den Nummern verglichen worden, die in den Finanzämtern über diese Unternehmen bekannt sind. Doch im Finanzministerium hielt man so einen zusätzlichen Datenabgleich offenbar für entbehrlich. Hinzu kam ein klassischer Zielkonflikt. Die Hilfen sollten schnell fließen. Das Installieren eines solchen Datenabgleichs hätte die Auszahlung von November, Dezember und Überbrückungshilfen aber verzögert. Dabei kochte die Kritik an den zähen Auszahlungen auch so schon hoch. So fiel das Kind in den Brunnen. Nun aber soll dieser IBAN-Abgleich kommen, versichert Dennis Kollberg, Sprecher des Finanzministeriums.
Gleichzeitig wird an dem Punkt der IBAN-Überprüfung gearbeitet mit Hochdruck. In Teilbereichen ist das auch schon fertiggestellt von Seiten der Landesfinanzverwaltung. Und jetzt müssen noch Arbeiten mit, sagen, auf Seiten der Länder noch vorgenommen werden, um diese auch zu nutzen.
Heißt übersetzt, hundertprozentig sicher ist das System erst, wenn der Datenabgleich mit den Finanzbehörden der Länder funktioniert. Das wiederum heißt, es müssen Schnittstellen her, im Zweifel für jedes Bundesland eine.
Theo Gers war das. Der Hauptstadtflughafen BER ist seit gut 4 Monaten in Betrieb. Nach 9-jähriger Bauverzögerung verhagelt nun aber die Pandemie den Start. Der Bund, die Länder Berlin und Brandenburg als Eigentümer haben neben den Altschulden nun auch die Corona-Ausfälle zu schultern. Und der BER-Chef Lütke Daldrup geht noch vor Ende seines Vertrages. Der Chef geht, die Schulden bleiben. Das ist der Hintergrund für die Sitzung des Aufsichtsrates heute. Claudia van Laak hat die beobachtet. Wie sieht es denn, Frau van Laak, aus mit den Finanzen der Flughafengesellschaft?
Also die Lage ist wirklich desolat und nicht erst seit Corona, Frau Becker. Auf der Habenseite, da stehen zwar ständig wachsende Passagierzahlen in den letzten Jahren. Auf Platz 3 ist ja der Berliner Flughafen bundesweit. Trotzdem schrieb natürlich wegen der wahnsinnig langen Bauverzögerungen die Flughafengesellschaft ständig rote Zahlen. Die Idee war, mit dem BER heben wir richtig ab. Wir schließen Tegel, dadurch sinken die Kosten. Wir können höhere Stadt- und Landegebühren verlangen. Doch dann kam Corona und jetzt schreibt der BER einen wirklich täglichen Verlust von 1 Million Euro. Und bei den Altschulden, da sind wir jetzt bei 4,5 Milliarden Euro. Und der Airport-Chef Engelbert Lüttke-Daldrup, der sagte soeben auf der Pressekonferenz nach der Aufsichtsratssitzung:
Wir erwarten erst im Jahre 25 ein Verkehrsniveau wie vor der Krise. Also für 25 erwarten wir 36 Millionen Passagiere wieder. Eine lange Aufholzeit steht vor uns. Wir erwarten allerdings, dass in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, der Aufholprozess wirklich beginnt und wir dann über 22, 23, 24 uns an die alten Zahlen heranrobben.
Aber die gewaltigen Altschulden, die führen zu gigantischen Zinszahlungen. Und im Grunde müsste man sagen, dass die Airport-Gesellschaft langfristig so nicht mehr handlungsfähig ist.
Gibt es denn eine Idee dafür, wie der BER langfristig auf eine solide finanzielle Grundlage kommen soll?
Ja, der BER-Chef Lüttke-Daldrup, er möchte gerne, dass die drei Eigentümer die Flughafengesellschaft entschulden. Nicht komplett, aber teilweise. Da geht es um eine Summe von 1,1 Milliarden Euro. Und nur in diesem Fall sei die Gesellschaft in einigen Jahren überhaupt wieder in der Lage, kapitalmarktfähig zu sein, die Kredite selber zu bedienen. Darüber entscheidet allerdings nicht der Aufsichtsrat, der heute getagt hat, sondern die Gesellschaft, da spricht die Politik und natürlich auch die Parlamente. Wollen da mitreden und dann natürlich auch Brüssel. Aber diese 1,1 Milliarden, die reichen dem BER-Chef nicht aus. Zusätzlich sollen noch 800 Millionen Euro Liquiditätshilfen kommen bis 2025. Wir reden also von 1,9 Milliarden Euro. Ich würde sagen, das ist dann ein Steuerzahler-Albtraum.
Warum eigentlich hört der BER-Chef vorzeitig auf und wer könnte Nachfolgerin oder Nachfolger werden?
Ja, warum hört er auf? Das hat zwei Gründe. Zum einen nähert er sich der Pensionsgrenze. Lüttke-Daldrup wird in diesem Jahr 65 und er selber sagt, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich habe den BER sicher und gut an den Start gebracht. Und ich glaube, Corona spielte auch eine Rolle nach dieser Herkulesaufgabe. Da dürfte sein Interesse an einer weiteren Aufgabe in dieser Größenordnung, sprich den BER eben auf eine solide finanzielle Basis zu stellen, das dürfte gering sein. Wer könnte nachfolgen? Der BER-Chef selber nennt keinen Namen, aber er spricht davon, es gäbe im Unternehmen jemanden, der geeignet sei. Und wenn man sich umhört, dann hört man, dass Finanzchefin Aletta von Massenbach gemeint sein könnte. Sie ist vor einem knappen Jahr vom Flughafen Frankfurt nach Berlin gekommen. Die Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Das dauert noch ein bisschen.
Claudia van Laak war das. Vielen Dank. Und von den Fliegern auf die Straße. Viele deutsche Autobauer hatten Ende Januar gute Nachrichten zu verkünden. Ihre Neuwagenflotte, so sagten sie, habe im vergangenen Jahr die europäischen CO2-Ziele erreicht. Die EU-Regel sieht ja vor, dass Neuwagen pro Kilometer nur 95 Gramm Kohlendioxid ausstoßen dürfen. Volkswagen übrigens war damals knapp am Ziel vorbeigeschrammt um 0,5 Gramm CO2 und das bedeutete Strafzahlungen im dreistelligen Millionenbereich. Insgesamt aber steht die deutsche Autobranche gut da, so schien es zumindest. Einspruch kommt aber jetzt von der Umweltorganisation Greenpeace. Der gute Eindruck bestehe nur in der Theorie, in der Papierform, nicht in der Praxis. Ada von der Deken stellt die Greenpeace-Studie dazu vor.
Greenpeace kommt in seiner heute veröffentlichten Berechnung zu anderen Zahlen als die Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen. Tatsächlich hätten die Konzerne ihre CO2-Emissionen weit weniger gesenkt als angegeben. 2008 lag der CO2-Ausstoß von Neuwagen im Durchschnitt noch bei 153 Gramm pro Kilometer. Um die EU-Auflage zu erfüllen, im Jahr 2020 nur noch 95 Gramm auszustoßen, mussten die Hersteller die Emissionen ihrer Autos um 40% senken. Auf dem Papier haben sie das auch weitgehend geschafft. Von verwässerten Zahlen spricht hingegen Greenpeace nach einer Analyse von europaweiten Zulassungsdaten der vergangenen 14 Jahre. Benjamin Stephan, Verkehrsexperte von Greenpeace.
Was da ganz deutlich wurde, dass da scheinbar Bilanztricks oder das Lobbyieren für Bilanztricks für die deutschen Hersteller eine viel größere Rolle gespielt hat, als wirklich mit Ingenieurkunst neue klimafreundliche Technik, Elektroautos zum Beispiel, in großer Zahl auf die Straße zu bringen.
Statt der erforderlichen 40% Emissionssenkung habe VW seinen CO2-Ausstoß gegenüber 2008 nur um 15% senken können, BMW nur um 18% und Daimler hat der Greenpeace-Berechnung zufolge die Emissionen seiner Flotte nur um 9% gesenkt. Das Ganze passiert ganz legal. Als Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit dürfen sich die Autobauer an vielen Stellen CO2-ärmer rechnen, als sie sind, sagt Benjamin Stephan von Greenpeace.
Es gibt einen Bonus für besonders schwere Autos, die man reinverhandelt hat. Die deutschen Hersteller haben es auch geschafft, dass die schmutzigsten 5% gar nicht berücksichtigt werden jetzt zunächst. Sie haben es auch geschafft, dass Elektroautos doppelt angerechnet werden, also sie gar nicht so viele zulassen müssen, um dann ihren Durchschnitt nach unten zu bekommen.
Ordentlich ins Gewicht falle auch die Kluft zwischen Testbetrieb und Realbetrieb. Der Unterschied sei bei Neuwagen mit Hybridantrieb besonders groß. Nach Greenpeace-Angaben weiche der CO2-Ausstoß im Alltag um 300% von den Messungen im Testbetrieb ab. Durch die Menge der Zulassungen summiert sich auch das zu einem erheblichen CO2-Mehrausstoß, sagt Verkehrsexperte Stephan im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Wenn man sich das anguckt, man sieht dann immer Grammzahlen und es liegt dann um so und so viel Gramm höher. Wir haben das ausgerechnet für die drei großen deutschen Hersteller. Bei VW ist es zum Beispiel so, im letzten Jahr, jedes Fahrzeug der VW-Gruppe, das in Europa auf die Straße geschickt wurde, wird im Schnitt über seine Nutzungsdauer 15 Tonnen CO2 mehr in die Luft emittieren durch die Ausnutzung dieser Schlupflöcher. Und da das knapp 3 Millionen Autos sind, in Europa sind es dann 45 Millionen Tonnen CO2, die da zusätzlich dazugekommen sind. Alleine nur durch diese Schlupflöcher, durch Ausnutzen dieser Schlupflöcher. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil wir eigentlich gerade alles tun müssen, um unsere CO2-Emissionen nach unten zu bekommen. Und gerade der Verkehrssektor da ein großes Sorgenkind ist.
Im Sommer will die EU-Kommission neue Klimaziele für die Autobauer vorlegen. Es wird sich lohnen zu schauen, welche Hintertürchen und Rabatte die neue EU-Gesetzgebung erlauben wird.
Ada von der Deken war das. Noch einmal Autobranche, aber diesmal in Gestalt ihrer Zukunftsversion als Elektrofahrzeuge mit den Batterien, die entscheidend sind fürs Gelingen der E-Mobilität. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Batteriefertigung vor allem eine Domäne chinesischer Unternehmen ist, hat die EU vor 3 Jahren eine europäische Batterieallianz ins Leben gerufen. Das Ziel, mehr Fertigung in Europa. Dazu gab es heute eine Zwischenbilanz. Paul Vorreiter.
14 EU-Staaten sind dabei, die Europäische Investitionsbank und mehr als 500 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen. Parallel dazu haben 12 EU-Staaten mit knapp 60 Unternehmen 2 Milliarden schwere Batterieprojekte auf den Weg gebracht. Profiteur dieses Geldes ist unter anderem der US-Elektrobauer Tesla in Brandenburg. Beim 5. Ministertreffen zog Kommissionsvize Šefčovič heute eine positive Bilanz zur bisherigen Arbeit.
Despite the pandemic, Europe continues to be a battery hotspot.
Trotz der Corona-Pandemie bleibt Europa ein wichtiger Standort für die Batterieindustrie. Wir schließen die Investitionslücke zu unseren großen asiatischen Wettbewerbern und bewegen uns stark hin zu einer Autonomie in diesem kritischen Sektor. Die EU-Kommission kündigte an, dass ein runder Tisch eingerichtet werden soll. Der soll sich mit der umweltfreundlichen Beschaffung von Materialien wie Lithium, Nickel und Kupfer kümmern. Die Teilnehmer einigten sich außerdem darauf, die Batterieverordnung bis 2022 umzusetzen. Eine Plattform soll Regionen die Möglichkeit geben, mit Hilfe des grünen Übergangsfonds im neuen EU-Haushalt Lücken bei der Batterieproduktion zu schließen. Bis 2025 wolle die EU so imstande sein, jedes Jahr Batteriezellen für mindestens 7 Millionen Elektroautos zu produzieren. Das schrieben Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Šefčovič und Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire in einem Zeitungsbeitrag.
Paul Vorreiter war das. Die EZB hat die Geldhäuser Europas aufgefordert, in diesen Pandemiezeiten zurückhaltend zu sein mit der Zahlung von Boni an das Spitzenpersonal. Die Deutsche Bank reagiert auf diese Aufforderung, indem sie für 2020, ihr erstes Gewinnjahr nach langer Durststrecke, Boni zahlt, die um das Dreifache höher liegen als der Gewinn. Mischa Ehr hat dazu.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Boni-Ausschüttungen bei der Deutschen Bank um fast 30% gestiegen. Zugutehalten kann man dem Geldhaus, dass es im Krisenjahr 2020 immerhin den ersten Gewinn seit 2014 ausgewiesen hatte. Allerdings war der relativ bescheiden. Jedenfalls weit entfernt von den fast 2 Milliarden Euro ausgeschütteten Boni.
Auf Basis des Gewinns, der den Aktionären zusteht, waren es knapp 150 Millionen Euro. Und daran sieht man schon, dass das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Denn die Eigentümer haben ja auch ein Anrecht auf Dividende. Und da sah es da sehr mau aus. 1,9 Milliarden an Erfolgsboni, das kommt ja auf das normale Gehalt nochmal drauf, ist einfach aus meiner Sicht viel, viel zu hoch.
Sagt Dieter Hein aus dem bankenunabhängigen Analystenhaus Fair Research. Das dürften wohl auch die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank so sehen. Denn die haben während der Krise die Banken des Euroraumes zu maximaler Zurückhaltung bei Dividenden und Boni aufgefordert. In einem Brief hatte Chefaufseher Andrea Enria die Banken aufgefordert, zu prüfen, inwieweit sie die variablen Vergütungen begrenzen könnten. Angesprochen auf die Frage der Boni sagte Deutsche Bankchef Christian Sewing im Februar zur Vorlage der Geschäftszahlen der Bank:
Wir achten darauf und wir sind uns natürlich der allgemeinen Lage bewusst. Auf der anderen Seite sind wir in einem globalen Wettbewerb und werden natürlich wettbewerbsgerecht auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlohnen. Wenn sie international tätig sind, dann müssen sie auch den Wettbewerb im Auge behalten.
Zudem rechtfertigt die Bank die Bonuszahlungen mit den deutlich besseren Finanzergebnissen und den erreichten Zielen im vergangenen Jahr. Dazu gehört ein eiserner Sparkurs, der laut Vergütungsbericht die Beschäftigtenzahl um rund 3.000 minimiert hat, von knapp 88.000 auf rund 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist die Summe der Fixgehälter leicht zurückgegangen, während die Bonuszahlungen um 30% in die Höhe geschnellt sind. Dabei ging fast die Hälfte der sogenannten leistungsabhängigen Vergütung an die überschaubare Zahl von 4.300 Beschäftigten in der Abteilung Investmentbanking, nämlich fast 900 Millionen Euro. Hohe Bonuszahlungen auch in schlechten Zeiten sind bei der Deutschen Bank kein Novum. So lagen die Bonuszahlungen in den vergangenen 10 Jahren bei über 23 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum allerdings hat die Bank insgesamt Verluste in Höhe von rund 9 Milliarden Euro geschrieben.
Und dann kann man eigentlich auch nicht argumentieren, dass man die wichtigen und profitablen Mitarbeiter halten muss, weil ganz offensichtlich gibt es die in der Summe eben nicht.
Sagt Branchenanalyst Dieter Hein.
Eigentlich die Mitarbeiter und da speziell die Investmentbanker plünderten seit Jahrzehnten die Bank aus, was auch auf die Substanz geht. Denn wenn man bei einem Milliardenverlust über 10 Jahre eben diese Boni nicht gezahlt hätte, dann hätte nämlich die Bank keinen Verlust über den Zeitraum ausgewiesen, sondern einen Gewinn. Und so sollte es eigentlich auch sein.
Der 10-köpfige Vorstand der Bank erhielt im Krisenjahr 2020 50 Millionen Euro Vergütung. Wegen der Krisenfolgen habe der Vorstand die Gesamtvergütung um ein Zwölftel gekürzt. Allerdings scheint das verkraftbar zu sein, denn im Jahr zuvor lag die Vergütung insgesamt bei nur 36 Millionen Euro. Es handelt sich also immer noch um eine Steigerung um rund 40%.
Mischa Erhardt war das, die Deutsche Bank und ihre Boni. Damit zu Dorothee Holz in den Börsensaal. Boni lassen die Börse eigentlich eher kalt. War das heute auch so?
Naja, eigentlich müssten die Eigentümer ja den Aufstand proben. Sie gehen leer aus, dürfen erst für das kommende Jahr mit einer wahrscheinlich Mini-Dividende rechnen. Und die Investmentbanker werden bei einem Mini-Jahresgewinn fürstlich entlohnt. Doch die Aktien steigen um 1,5%. Das liegt nicht an den Boni, sondern an steigenden Zinsen, was den Banken das Leben leichter macht.
Die ganze Woche über gab es einen Rekord bei den Indizes nach dem anderen, nicht nur in Frankfurt. Heute war aber wohl Rekordpause. Pause oder war das mehr?
Naja, die Anleger seien erhitzt. Nach dem rasanten Aufstieg ist hier zu hören, so erklärt man das moderate Kurs Minus. Der DAX steht kurz vor Handelsende knapp 0,5% tiefer bei 14.503 Punkten. Die Rekordserie war aber schon beeindruckend. Der DAX hat diese Woche 4-mal hintereinander ein neues Allzeithoch geschafft und hat sich insgesamt seit letztem Freitag um 4% verbessert. Wie immer ist die Frage, geht es so weiter? Die Optimisten sagen, es gibt keine Alternative bei den ultraniedrigen Zinsen und außerdem starte die Wirtschaft zumindest in einigen Ländern wieder durch. Andere machen wiederum die höhere Inflation und die steigenden Zinsen Sorgen. In New York schafft auf jeden Fall der Dow Jones den 5. Rekordtag in Folge.
Für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca gab es einen weiteren Rückschlag. Einen Tag, nachdem mehrere europäische Staaten den Einsatz gestoppt hatten, nach dem Auftreten von Thrombosen, da wies die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, darauf hin, dass es allergische Reaktionen als mögliche Nebenwirkung geben könnte. Die Börse ist nun nicht der richtige Ort für eine medizinische Nutzen-Risiko-Abwägung, aber wie spiegelt sich das im Kurs?
An der Börse geht es eher um die Abwägung von Chancen und Risiken. Die Risiken sind auf jeden Fall gestiegen, aber Alarmstimmung kommt nicht auf. Die Aktien geben 0,8% nach, denn weder das Unternehmen noch die Arzneimittelbehörde EMA bestätigen ein erhöhtes Thromboserisiko. Die WHO erklärt den Impfstoff sogar für sicher. Das scheint Wirkung zu zeigen.
Ein Blick noch auf DAX-Werte, die auffällig waren.
Delivery Hero auf dem letzten Platz im DAX mit einem Minus von über 4%. Die Deutsche Telekom ragt mit einem Plus von 2% hervor. Und der Euro ist etwas tiefer bei einem Dollar 19,38. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,36%.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.